Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Solltest du Teil 1 noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten viel Freude mit Teil 2.
Ich habe oft den Eindruck, dass das Schaffen von wirklich komplett neuer Software im Verhältnis zu der Pflege und Weiterentwicklung bestehender Software einen viel geringeren Teil ausmacht. Ist das nur meine Sicht oder
nein, siehst du das? Da gebe ich da auch vollkommen recht. Das ist eine gute Beobachtung. Ich meine, da reden wir immer von dieser Greenfield- und Brownfield-Entwicklung. Ja, also unsere Studenten, die wollen immer gerne Greenfield etwas machen, also sozusagen mit den neuesten Technologien tolle Innovationen umsetzen. Ja, aber in der Praxis ist es so, dass der Großteil der Entwicklung eben Brownfield-Entwicklung ist. Also man hat schon ein bestehendes System mit all seinen Krücken, mit seiner Historie. Ja, und was man da jetzt eben macht, man muss da Adaptierungen vornehmen, ja, und das ist eben auch das, was man besonders auch im ERP-Umfeld untergekommen ist. Ja, da gibt es ein bestehendes System und in das muss man sich integrieren. Und das ist uns übrigens auch in der Ausbildung ein ganz wichtiges Anliegen. Also ich habe eine Vorlesung über Softwarequalität, ja, und da nehmen wir wirklich auch einmal ein bestehendes Open-Source-Projekt her, ja, also ein Projekt, das es eigentlich schon gibt. Wir entwickeln nicht das System von Neues, sondern wir nehmen ein bestehendes, wir schauen uns das System einmal an, das heißt auch, wir messen, wie groß ist es, wie ist es dokumentiert, wie viele Tests gibt es, ja, wie komplex ist es und so weiter und adaptieren das dann. Ja, also das ist also so, würde ich sagen, ein ganz wichtiger Ansatz, dass man nicht immer nur alles von Grund auf neu baut, ja, sondern dass man an der Universität auch schon lernt, dass halt Softwareentwicklung nicht immer nur dieses neue, innovative Bauen ist, sondern auch etwas zu adaptieren. Ja. Aber dieses Innovative ist ein ganz wichtiges Thema, ist mir auch ganz wichtig. Und deshalb habe ich eben auch im Rahmen des Digital Innovation Hub auch so eine Arbeitsgruppe Softwarebasierte Innovation sozusagen ins Leben gerufen, gemeinsam mit zwei anderen Kollegen, also insbesondere auch einem, der einen Hintergrund im Innovationsmanagement hat, mit dem Robert Schimpf. Und da versucht man sozusagen eben auch diese Brücke zu schlagen zwischen der innovativen Idee und dem Softwareprototyp. Ja, weil wir da feststellen, dass es häufig daran scheitert, dass Leute zwar gute Ideen haben, aber nicht so weit kommen, dass sie diesen ersten Softwareprototypen auch bauen. Und genau da wollen wir ein bisschen unsere Sichtweisen von der Software, vom Software-Engineering her und vom Innovationsmanagement zusammenbringen, um das eben ideal zu unterstützen.
Wenn man so in die aktuellen Ausbildungen schaut, dann hat man oft das Gefühl, eigentlich jeder, der also fast quer durch alle Disziplinen behauptet, programmieren zu können, vor allem in den wirtschaftlichen Berufen. Ich will jetzt gar nicht kleinreden, was da gemacht wird. Wie geht es denn euch damit? Weil im Endeffekt ist das ja dann auch eine Software, die auf die Welt gebracht wird, die dann wieder irgendwo in ein größeres System rein muss oder angedockt werden soll. Wie sind da eure Erfahrungswelt oder habt ihr da Bestrebungen, die anderen Disziplinen näher an die Softwareentwicklung anzubringen, was das wirklich bedeutet?
Also du sprichst mal einen ganz wichtigen Punkt an, also dass heute Softwareentwicklung eigentlich alle Bereiche durchdringt, ja, weil die Innovationen ja jetzt nicht nur bei uns, ja, für uns ist es ja nichts Neues, wir machen das ja schon seit Software Engineering gibt es seit 50 Jahren, dass wir Software bauen, aber heute als Disziplin gibt es seit 50 Jahren, das Programmieren an sich gibt es natürlich schon länger. Es ist so, dass Software ja mittlerweile die Innovationsquelle sozusagen in allen Bereichen ist. Ja, denkt man alle Apps, die irgendwelche Produkte unterstützen, denkt man die Automobile und so weiter. Und ja, deshalb muss man natürlich Softwareentwicklung und andere Disziplinen näher sozusagen zusammenbringen. Und das braucht es in unterschiedliche in unterschiedliche Richtungen. Also es war meine Kollegin Ruth Breu vor ein paar Wochen da, ja, und die ist da jetzt zum Beispiel sehr aktiv, das mit den Bauingenieuren zu machen. Also sagen wir mal, eine Richtung ist diese Integration mit den klassischen Ingenieuren. Und da würde ich sagen, ist einmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass man denen sozusagen dieses Thema Agilität mehr beibringt. Ja, die sind, würde ich sagen, rein von ihrer Denkweise, von ihrer analytischen Vorgehensweise, beim reinen Programmieren eh nicht so schlecht. Ja, aber denen fehlt dann oft dieses gesamtheitliche Denken, gesamter Software-Lebenszyklus und dieses agile Vorgehen. Ja, die denken oft sehr wasserfallartig auch, meiner Erfahrung nach. Und ja, dann gibt es andere Bereiche, dann gehen wir jetzt mehr Richtung User. Ja, man möchte ja auch den User in die Softwareentwicklung integrieren. Und da gibt es jetzt so ein Movement, das nennt sich Low-Code oder No-Code. Ja, also, dass man zum Beispiel auch solche blockbasierten Umgebungen hat. Also, auch mein Neffe programmiert damit, der ist jetzt 10, ja, also dass man so Funktionsblöcke zusammenzieht, ja, also bewege dich 5 Schritte nach vor und 3 Schritte nach oben und so kann man ganz einfache spielerische Aufgaben lösen und das kann man natürlich auch, ja, das ist Programmieren, ja, weil Programmieren ist letztlich um beliebig komplexe Programme zu bauen, braucht man im Grunde nicht viel. Man braucht Abfolgen von Befehlen. Ja, man braucht die Möglichkeit zu sagen, wenn das, dann diesen Befehl, wenn etwas anderes ist, was anderes. Und man muss etwas wiederholt ausführen können. Ja, und das kann man da schön. Und damit kann man also schön auch den User als, auch wenn er kein Programmierer ist, da mehr integrieren. Ja, also das ist dann sozusagen die andere Ecke, also jetzt nicht Richtung Ingenieure, sondern zum Beispiel Richtung den User als Programmierer zu integrieren.
So ein lebendig gewordenes Flussdiagramm.
Genau, so kann man
schreiben, ja, genau. Ja, okay. Ja, wie geht es denn euch jetzt, die das hauptberuflich machen, dann mit diesen ganzen Strömungen, eben sagen wir mal diese Duplo-Programmierung da, also bunte Klötze zusammenzustecken? Mhm. Und das wird dann gefeiert als Programmierung, die es ja im wahrsten Sinne des Wortes auch ist. Ja. Wie seht ihr das? Also diese, wie nennt man das, Verallgemeinerung des Softwareentwickelns?
Ja. Ich meine, du siehst das eh, du sagst, das ist ein spannender Aspekt. Also grundsätzlich kann man ja sagen, Informatik, Softwareentwicklung ist letztlich es geht immer um Abstraktion. Ja? Also ganz am Anfang der Informatik, ja, hat man halt direkt die Maschine programmiert, hat man genau wissen müssen, ja, welche Befehle unterstützt diese Maschine und wo muss ich jetzt die Nullen und die Einsen sozusagen hinschieben. Ja? Dann hat man mal sowas gehabt wie C, ja, wo man auch noch systemnah programmieren kann, wo man also auch auf Speicher zugreifen kann, aber schon ein bisschen höhere Konzepte verwendet. Ja, dann hat man diese objektorientierte Programmierung mit Java zum Beispiel gehabt, also um das jetzt ein bisschen abzukürzen. Ja. Und jetzt kann man sozusagen das als weitere Abstraktionsebene sehen, dass man halt versucht, genau diese lebendig gewordenen Flussdiagramme, wie du sagst, dass man das noch einmal um Abstraktionsebene erhöht. Natürlich kann man auf diesen Ebenen nicht alles machen, ja, das ist auch klar. Und natürlich braucht es dann auch uns, weil die hohe Abstraktion braucht ja natürlich auch den Unterbau, dass das Ganze dann tatsächlich auch funktioniert, ja, dass es übersetzt wird in etwas Ausführbares. Und dann sozusagen auch abgearbeitet werden kann. Ja.
Also darunter steckt ja schon ein riesen Sedimentschichtenwerk an Schnittstellen und an Ebenen. Nicht? Also das geht ja, das ist einmal der Befehl wirklich die Hardware erreicht, durchläuft das ja schon Generationen an Entwicklungs-Know-how, oder was da aufeinander gepackt ist, oder?
Genau, und das ist auch ja, genau, also die muss man auch dazu sagen, die Prinzipien bleiben ähnlich, also wie baut man so einen Übersetzer, das ist schon etabliertes Wissen und auf diesen Ideen baut man auf, ja, und letztlich das Programm wird immer wie ein Graph dargestellt, das man durchläuft, ja, und dann kommt sozusagen der ausführbare Code heraus, ja, genau.
Ja, wirklich spannende Disziplin, die du da hast. Was macht denn nach wie vor eigentlich die Faszination für deine Disziplin aus, für dich persönlich?
Ja, also die Faszination ist einfach, dass einmal, dass man einfach mit verschiedenen anderen Domänen zusammenarbeiten kann. Also man ist eigentlich mit Softwareentwicklung ist es so eine zentrale Integrationsdisziplin. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel ein Projekt mit dem Tourismus, ja, wo man versuchen Blockchain-Technologien einzusetzen, sozusagen vom Booking.com ein bisschen wegzukommen, also die zentrale Buchungsplattform zu bauen. Also da hat man Bezug dahin. Es gibt, hat man Bezug zum Thema Maschinensteuerung, wo man also so ein Digital Twin, also letztlich so ein digitales Abbild oder ein Simulator ansteuern, ja, wo man einfach simulieren kann und testen kann, ob eine Maschine korrekt funktioniert. Also einfach, und das Ganze ist auch ein sehr lebendiges Umfeld, wo man mit Leuten zusammenarbeitet. Also das macht es aus. Und dann habe ich natürlich selber, das denke ich, ist schon auch eine wichtige Voraussetzung, dass einem das Spaß macht. Also so, es muss einem dieses logische Denken, dieses analytische Denken, das muss einem, würde ich sagen, auch Spaß machen. Und dann ist man, denke ich, da genau sehr gut aufgehoben in dem Bereich.
Okay. Du beschäftigst dich ja mit künstlicher Intelligenz, gell?
Genau, das ist
Das
auch
ist, und das
spielt
ist
auch
ja
im
im Moment,
Fallbereich eine große Rolle.
ja, eben, das zieht sich ja im Moment so durch die Medien wieder durch, was da alles künstliche Intelligenz macht. Und so zwischen, das ist unser aller Untergang bis hin, das bringt uns das Paradies, ist alles dazwischen drin. Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit erfahrungsgemäß. Was sind denn da so die aktuellen Trends oder was treibt dich da um in dem Bereich?
Ja, also was mit da, ich habe immer sozusagen die Software-Systems-Engineering-Sicht auf das Ganze, ja, und da treibt mich eigentlich das um, dass es grundsätzlich schon relativ viele Technologien gibt für Artificial Intelligence auf den verschiedensten Ebenen, sei es Bilderkennung, sei es Robotik, ja, und so weiter. Und ja, autonomes Fahren, um ein weiteres wichtiges Beispiel zu nennen. Das ist alles in der Entstehung, aber das wirklich auch in robuste Systeme umzusetzen, ja, die dann auch wirklich funktionieren und die man auf Menschen loslassen kann, ja, das ist eine große Herausforderung, ja, und das braucht eben das Software Engineering Know-how. Die Techniken, mit denen wir uns beschäftigen. Und da braucht es zum Beispiel Möglichkeiten, die Risiken zu bewerten. Ja? Also wann lasse ich zum Beispiel die AI arbeiten und wann schalte ich wieder um auf eine regelbasierte Steuerung. Ja? Also das ist zum Beispiel ein Thema, mit dem ich mich da beschäftige. Ja? Oder ich entwickle auch Testansätze, wie ich prüfen kann, ob AI zuverlässig funktioniert. Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema, das du davor gesagt hast, mit diesem Monitoring der Benutzer. Ja, bei AI unterscheidet sich halt von klassischer Software dahingehend, also wenn wir jetzt mit AI dieses Lernende, dieses Machine Learning jetzt verstehen, dass ich nicht davor sage, wenn diese Bedingung so ist, dann mach für diese Befehle aus und wenn nicht, dann was anderes, sondern ich verwende Daten und lerne aus den Daten das Verhalten. Ja, und dieses Verhalten hat immer eine gewisse Unsicherheit, ist mit Unsicherheit behaftet. Ja. Also das sehen wir ja schon, wenn wir unseren Hintergrund im Teams sozusagen einschalten, ja, dann sehe ich auch immer wieder mal irgendwas vom Hintergrund durchblinken. Also immer diese Unsicherheit. Ja. Oft ist mir das egal, ja, bei Multimedia-Anwendungen zum Beispiel, aber es gibt halt Bereiche, wenn ich autonomes Fahren machen möchte, dann ist mir das nicht egal. Und da brauche ich wieder so Testverfahren. Ja. Und bei AI muss ich eben dieses Testen in sozusagen so einen Simulator in so eine, oder in eine echte Umgebung bringen. Ja, das kann ich wieder nur mit Monitoren lösen. Und da kommen eben diese Monitoring-Ansätze für die Qualitätssicherung wieder ins Spiel. Und mit denen beschäftige ich mich gerade. Und ja, das ist ein Feld, das wird in den nächsten Jahren sehr wichtig werden. wenn die AI immer mehr halt sozusagen in die kritischen Anwendungen auch reinkommt, ja, und da robust, zuverlässig und sicher funktionieren soll.
Ja, wie du schon gesagt hast, nicht? Also das ist ja nicht mehr regelbasiert, also da quasi man weiß vorher schon, was als nächstes passieren wird, weil es halt vordefinierte Schritte sind, sondern der Weg entsteht ja beim Gehen. Mhm. Aber in dem Fall nicht durch unser eigenes Gehen, sondern durch Gehen der Algorithmen oder der Programmlogik. Wie wird denn da mitgedacht, dass die Richtung dieser Entscheidungen auch nicht beliebig ist, sondern einem gewissen Kanal folgt?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also du sprichst da an, dieses Thema, ich würde jetzt einmal sagen, explainable AI, also du möchtest bei der AI natürlich auch wissen, wie die AI zu bestimmten Entscheidungen gekommen ist. Ja? Also ich möchte sicherstellen, wenn eine AI zum Beispiel dafür verantwortlich ist, warum bestimmte Person einen bestimmten Job vorgeschlagen bekommt oder warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden, ja, wie komme ich zu dieser Entscheidung? Ja? Und da ist es so, also da können natürlich auch unsere Testansätze helfen, das zu durchleuchten, aber es gibt auch einfach unterschiedliche Lernverfahren, die einfach unterschiedliche Möglichkeiten bieten, die Entscheidungen nachzuvollziehen. Ja, da gibt es was wie die Entscheidungsbäume, da ist gut nachvollziehbar, wie der AI-Algorithmus sozusagen zu seiner Entscheidung kommt. Ja, und das ist, je größer diese Explainability ist, desto mehr können die Entscheidungen dann auch nachvollzogen werden.
Also wenn sich die Entscheidungen eben aus statistischen Zahlen herleiten, nachher kann man es nachvollziehen. Wobei sie wahrscheinlich immer aus irgendwelchen Statistiken rauskommen, oder? Wie geht das?
Ja, beim Machine Learning, genau, da ist es so, da basiert es immer auf Statistiken, ja, und man möchte natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass zu einer bestimmten Entscheidung kommt, soll möglichst groß sein, ja. Aber es gibt auch noch die klassischen, die sogenannte symbolische AI, wo man so Schlusssysteme hat, fast so wie man das halt kennt, aus A folgt B und wenn dann A eintritt, dann kann ich B folgern. Ja, also so diese Schlusssysteme, das ist diese klassische AI, die man in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts verfolgt hat, wo man aber auf das Problem gestoßen ist, dass er irgendwie nicht skaliert hat, ja, dass man in zu viel an Expertensystemen vormodellieren muss, beziehungsweise dass das Ganze dann auch nicht so skaliert. Ja. Und ein wichtiger Grund, warum ja AI jetzt wieder so einen Boom hat, also vor allem jetzt diese AI, die auf Statistik basiert, ist ja auch, dass es jetzt die entsprechenden Rechner und Prozessoren gibt, ja, GPUs, damit man das halt entsprechend machen kann. Ja.
Ja, spannend, das erklärt ja, warum im Moment die Grafikkarten schwer zu bekommen sind, beziehungsweise sehr hochpreisig sind. Genau. Weil genau für diese Verfahren diese sehr, sehr gut sich einsetzen lassen, oder?
Mhm. Genau, das ist genau der Punkt, dass die da eingesetzt werden.
Das heißt, wir brauchen Quantencomputer, dass wir wieder Grafikkarten kriegen. Wie geht's denn da? Da hast du auch Kontakte hin zu den Kollegen.
Da habe ich Kontakte hin zu den Kollegen. Ja, also es wird auch tatsächlich jetzt das Quantum Software Engineering immer wichtiger auch. Grundsätzlich kann man da die Situation auch ein bisschen so vergleichen. Man ist jetzt da auf der Assembler-Ebene. Ja? Also sprich, man baut jetzt diese Quantencomputer mal auf einer Abstraktion. Ja, ich rede jetzt gar nicht von der Hardware, das ist also wieder eigenes Feld. Ja? Das ist natürlich da auch ein großes Thema. Aber man ist jetzt da auf einer Ebene, wenn man da programmiert, diese Quantenalgorithmen auf einer sehr algorithmischen, also auf einer sehr tiefen Ebene, wo man wirklich für jeden Prozessor das entsprechend baut. Aber grundsätzlich ist das mittelfristig ein sehr vielversprechendes Thema, dass man auch so einen Quanten-Coprozessor hat, der halt dann bestimmte Probleme, die sich für Quantencomputer gut eignen, also zum Beispiel Optimierungsprobleme, ja, also Pfade finden, ja, also wie man schnell am besten von A nach B kommt und alles abliefern kann, oder zum Beispiel auch Simulationen, besonders wenn es eher in den naturwissenschaftlichen Bereich reingeht, dass man das halt damit gut lösen kann, aber trotzdem, ja, der klassische Computer hat natürlich auch für viele andere Bereiche seine Vorteile.
Ja, spannend. Ja. Also, wie du sagst, es ist wieder Wiederholung, oder, von der Entwicklung, die in der klassischen, in der digitalen Computerwelt schon abgelaufen ist, von sehr maschinennahen Programmierung bis hin zu sehr abstrakten, wie wir schon gesagt haben, Duplo-Programmierung. Und jetzt fangen wir wieder sehr maschinennah an. Weil es noch keine Standards gibt, gerade sehr wenige Standards gibt
es im Bereich, oder? Entsteht, man, es gibt auch schon, wenn man sagen mit der Duplo-Programmierung, es gibt auch schon Ansätze, dass man da auf so einer hohen Abstraktionsebene die Programme beschreibt. Ja? Da gibt es Ansätze und das halt dann nach unten übersetzt. Also letztlich macht man sich da auch wieder das zunutze, was es halt schon im Software Engineering, was da entwickelt wurde an Technologien, aber diese High-Level-Programme sind halt trotzdem sehr auf den jeweiligen Prozessor sozusagen zugeschnitten, ja, auch wenn man jetzt da einzelne Blöcke zusammenklicken kann, also das muss man schon auch dazu sagen, ja.
Also keine Massenproduktion, das ist nur sehr speziell handgefertigt quasi.
Ja, wie würde ich jetzt sagen, soweit ich da einen Einblick habe, ja, ist es noch alles sozusagen in ja sehr dynamisches Entwicklungsfeld.
Wie schätzt du es ein? Wie lange wird es dauern, bis ihr als Softwareentwickler dann so wie auf jeden anderen Rechner oder auf andere Rechenleistung oder virtuellem Server zugreift auf die Quantenrechner?
Also ist natürlich jetzt schwer einzuschätzen, weil es von der Hardwareentwicklung abhängt, aber grundsätzlich rein vom programmiertechnischen geht schon, also da gibt es ja auch von IBM, ja, die stellen das bereit, also in der Cloud, da kann man sozusagen schon auf dem Computer entwickeln, aber oft sind das halt Simulationen, ja, und ich denke, es wird schon noch viel Wasser den Innen hinunterfließen, bis man das also dann wirklich produktiv und auch mit einem echten Vorteil einsetzen können.
Ja. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.